Jesus Christus, hab von ganzem Herzen Dank dafür, dass du auferstanden bist und lebst. Daran haben wir uns vergangene Woche erinnert. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und wir danken dir, dass wir uns auch heute Morgen wieder versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören, um auf dich zu hören, von dir zu lernen, etwas mit hineinzunehmen in unser Leben und unseren Alltag. Und so bitten wir dich, dass du diesen Raum erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns erfüllst, dass du Ohren und noch viel wichtiger das Herz öffnest, dass dein Wort auf guten Boden fällt. Und ich bitte dich auch, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, dass du mir deine Vollmacht schenkst, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst. Alles, was gepredigt wird heute Morgen, Herr, soll gepredigt werden, damit du groß gemacht und verherrlicht wirst, damit dein Name verherrlicht wird. Hab Dank dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Zu Beginn der heutigen Predigt werden wir Zeugen einer Hinrichtung. In Apostelgeschichte 6 wird uns von Stephanus berichtet. Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, heißt es da, der in der Kraft und der Gnade unseres Herrn Jesus Christus große Zeichen und Wunder wirkte und vollmächtig predigte. Das Wort verkündigte, das Evangelium weitergab, aber das passte den Juden ganz und gar nicht. Und so diffamieren sie ihn. Sie beschuldigen ihn, gelästert zu haben, sie führen ihn vor Gericht, sie zerren ihn vor den Hohen Rat und die Hohen Priester. Stephanus muss sich verantworten, aber auch das tut er in Wahrheit und in Klarheit und in großer Vollmacht, die ihm von unserem Herrn Jesus Christus verliehen wird. Und er weist die Juden darauf hin, man könnte sagen, ohne Rücksicht auf Verluste, dass sie das Wirken des Heiligen Geistes nicht anerkennen würden, verhindern würden, nicht wahrhaben wollen. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 7, ab Vers 54, geschrieben steht, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Als sie das hörten, da geht es ihnen durchs Herz, aber sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Ich dachte bei mir selbst, wie traurig eigentlich. Immer wieder berichtet die Bibel genau davon, wenn Menschen mit dem Evangelium konfrontiert werden, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann gibt es zwei mögliche Ausgänge. Den einen geht es durchs Herz, sie öffnen ihr Herz, der Heilige Geist erfüllt sie, sie bekommen die Erkenntnis von Buße und Umkehr und die anderen verstocken ihr Herz. Und sie knirschen mit den Zähnen, sie können die Wahrheit nicht ertragen. Interessant ist, sie merken sehr wohl, das, was Stephanus hier verkündigt, das ist die Wahrheit, sonst würde es sie nicht treffen. Sie merken das, aber sie verschließen sich bewusst. Sie schreien sogar laut, sie wollen die Wahrheit übertönen oder sie halten sich die Ohren zu, sie können es nicht ertragen. Und am Ende, da steinigen sie Stephanus. Und ein junger Mann steht dabei, sein Name Saulus, etwa 30 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, und er hat Gefallen am Tode des Stephanus. Wie dramatisch ist das, dass ein Mensch schadenfroh den Tod, die Hinrichtung eines anderen beobachtet. Dass er Freude und Gefallen daran hat, wenn ein Mensch stirbt. Überspringen wir ein Kapitel, Apostelgeschichte 9, ab Vers 1 geschrieben steht, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Saulus hat nicht nur Gefallen am Tode des Stephanus, das wird für ihn von diesem Tag an sozusagen zu seiner Lebensaufgabe. Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Wir hören gleich noch davon. Aber er möchte die Anhänger dieses neuen Weges, die Christen, ganz egal ob Männer oder Frauen, gefangen nehmen, ins Gefängnis werfen, vielleicht sogar, vermutlich sogar, hinrichten lassen. Und zwar nicht nur in Jerusalem, nicht nur in Israel, sondern weit über die Grenzen Israels hinaus. Bis nach Damaskus zieht er, das sind von Jerusalem zu Fuß rund 300 Kilometer. Und er lässt sich dafür die entsprechenden Vollmachten ausstellen, vom hohen Priester persönlich, um dort auch in Damaskus, mit Hilfe der Juden in den Synagogen, die Christen ausfindig zu machen und sie gefangen, gefesselt nach Jerusalem schleppen zu dürfen. Nun passiert auf dem Weg nach Damaskus etwas, mit dem Saulus natürlich nicht gerechnet hat. Ich kürze die Geschichte ein wenig ab. Saulus begegnet nämlich auf dem Weg nach Damaskus unserem Herrn Jesus Christus selbst. Jesus erscheint ihm in einem hellen Licht. Saulus stürzt zu Boden, er ist geblendet, er wird auch 3 Tage lang nicht sehen können daraufhin. Und Jesus spricht ihn an: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ist das nicht spannend? Wieder dachte ich das bei mir selbst, die Formulierung ist entscheidend. Denn wer immer unseren Herrn Jesus Christus verfolgt, verfolgt niemals zuerst Menschen oder Institutionen. Er verfolgt zuerst Jesus Christus, den Herrn selbst. Warum verfolgst du mich? Saulus ist irritiert, er fragt: Herr, wer bist du? Und Jesus antwortet: Ich bin Jesus. Und dann noch einmal: den du verfolgst. Saulus wird daraufhin mit gewissen Anweisungen nach Damaskus geschickt. Da soll er warten. Und das tut er auch. Saulus wird von seinen Begleitern nach Damaskus geführt. Er kann nicht mehr selbst gehen, er ist blind. Und er macht dann Station im Haus eines Mannes namens Judas. Dort fastet und betet er 3 Tage lang, so steht es geschrieben in der Bibel. Also er nimmt keine Nahrung zu sich, er trinkt weder noch isst er. Er fastet und betet. Und er denkt auch über diese Erscheinung nach, die er hatte, und bekommt eine weitere Offenbarung, nämlich, dass ein Mann namens Hananias zu ihm kommen werde, damit er wieder sehend werde. Das ist interessant. Jesus lässt Saulus das schon wissen, was geschieht, und zeitgleich berichtet die Bibel auch von diesem Aufeinandertreffen. Hananias bekommt ebenfalls Besuch von Jesus und erfährt, was er tun soll. Hananias, sagt unser Herr, geh zu Saulus in das Haus des Judas, leg ihm die Hände auf, dass er wieder sehend werde, und Hananias bekommt eine weitere Information und mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Also Hananias weiß schon vorher, aha, aus Saulus, aus dem Christenverfolger, wird ein Nachfolger unseres Herrn Jesus. Und trotzdem ist er zunächst einmal erschrocken und sagt: Herr, ich habe von diesem Mann gehört, von seiner Brutalität und der Gewalt und seinen Plänen und Zielen und Motiven. Und trotzdem geht er gehorsam. Bitte behaltet dieses Wort im Hinterkopf. Es wird in der Predigt noch das ein oder andere Mal um genau dieses Wort gehen. Gehorsam. Hananias geht also gehorsam. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 9, ab Vers 17, geschrieben steht: Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Hananias geht in das Haus, legt dem Saulus die Hände auf und spricht ihn an mit: Lieber Bruder Saul. Er weiß ja schon, Saulus wird sich bekehren. Also kann er schon die Formulierung benutzen, die die Christen bis heute benutzen. Wir sprechen uns ebenfalls an als Bruder und Schwester in unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind zu einer großen Familie geworden. Lieber Bruder Saul, Jesus, der Herr hat mich gesandt. Du sollst wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und sogleich fällt es Saulus wie Schuppen von den Augen. Wir kennen diese Redewendung im Deutschen bis heute. Wie so viele andere stammt auch sie direkt aus Gottes heiligem Wort. Ein weiteres Beispiel: wer anderen eine Grube gräbt, gibt noch etliche andere, aber fokussieren wir uns auf diese Formulierung. Es fällt ihm sogleich wie Schuppen von den Augen, und zwar hier in diesem Abschnitt in einem doppelten Sinn. Zunächst einmal ganz wörtlich. Nach 3 Tagen kann Saulus wieder sehen. Sein Augenlicht ist ihm wiedergegeben, wieder geschenkt. Aber es gilt natürlich auch in einem metaphorisch-geistlichen Sinn. So wie wir diese Redewendung bis heute verwenden, damit drücken wir ja aus, jemand bekommt die rechte Erkenntnis. Jemand erkennt die Wahrheit von einem Augenblick zum anderen. Da weiß er auf einmal, was richtig und was falsch ist. Und so ist es bei Saulus auch. Der Heilige Geist erfüllt ihn und er weiß, Jesus Christus, der Auferstandene, der mir erschienen ist, ist tatsächlich der Herr. Aber nicht nur das, er will auch mein Herr sein. Und diese Erkenntnis, und ich fand das so spannend, als mir das klar geworden ist in den letzten Tagen, führt dazu, dass Saulus aufsteht und dann etwas isst und trinkt. Nein, ihr Lieben, ich bin absolut davon überzeugt, dass in Gottes Wort nichts, absolut nichts dem Zufall überlassen worden ist. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, Wort für Wort und Satz für Satz und Formulierung für Formulierung, dass alles genauso überliefert worden ist, wie Jesus das wollte. Und das heißt auch, jede Reihenfolge, die du lesen kannst in Gottes Wort, hat ihre Bedeutung und ihre Berechtigung. Und was steht hier? Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Also er verliert keine Zeit. Er weiß, ich bin jetzt gläubig geworden. Und dann lasse ich mich taufen. Ihr Lieben, Paulus wird das später an die Römer, in seinem Brief an die Römer, genauso formulieren. Der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft. Durch das Hören des Evangeliums. So entsteht der Glaube. So wird Glaube geweckt, wenn der Heilige Geist mitwirkt im Herzen des Menschen. Und der nächste Schritt ist für Paulus die Taufe. Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 16. Hier steht geschrieben, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wieder beachtet bitte die Reihenfolge. Du kannst das nicht umdrehen. Du kannst nicht daraus machen, wer da getauft wird und dann glaubt. Das steht hier nicht. Hier steht, wer da glaubt und getauft wird. Und noch einmal, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Und dass die Menschen, denen es durchs Herz geht, das annehmen, umkehren und Buße tun, so sagt es Petrus auch in Apostelgeschichte 2 auf die Frage der Männer, was sollen wir tun? Dann sagt Petrus, nun tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Die Sündenerkenntnis ist vorausgesetzt. Ihr Lieben, vor 14 Tagen, da saßen wir als Gemeindeleitung zusammen bei unserem jährlichen Klausurtag. Wir haben uns Zeit genommen, auch über unsere Tauferlebnisse zu reden, uns darüber auszutauschen. Wir haben uns bekehrt. Wie ist das dazu gekommen, dass wir uns haben taufen lassen? Und das hat mich tief bewegt. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich hatte kein Damaskus-Erlebnis wie der Apostel Paulus. Das hatte ich nicht. Kein Blitz, der vom Himmel gezuckt ist, kein Donnergrollen. Ich war immer schon Teil der Baptistengemeinde. Meine Eltern haben mich mitgenommen in den Gottesdienst. Ich war in der Sonntagsschule und in der Jungschar und in der Jugendgruppe. Und irgendwann, da merkte ich persönlich, das, was ich theoretisch immer mehr begriffen hatte, das fiel mir vom Kopf ins Herz. Und ich wusste, Jesus erwartet und will auch von mir eine Entscheidung. Nehme ich dieses Geschenk an, was er mir am Kreuz auf Golgatha gemacht hat? Bekenne ich mich schuldig? Will ich Vergebung? Und ja, ich wusste, ich komme da nicht aus. Es gibt hier nur Ja oder Nein, es gibt kein Vielleicht. Und ich wollte das. Und als Konsequenz dessen folgte die Taufe. Nun, wie gesagt, meine Geschichte war wenig spektakulär, aber es waren sehr intime Momente, die wir geteilt haben. Ich werde das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit breittreten, wobei ich überzeugt bin, dass die Gemeindeleitungsmitglieder euch gerne auch ihre Geschichte erzählen, zeugnishaft. Geht gerne auf sie zu, ich mache euch Mut, denn manche von uns hat das wirklich einen Preis gekostet. Zu sagen, ich anerkenne Gottes Wort und ich bin gehorsam und auf den Glauben folgt die Taufe. Und das kann heißen, ich sondere mich sogar ab von meiner Familie oder umgekehrt. Meine Familie sondert sich ab von mir. Und trotzdem ist es von entscheidender Bedeutung, dass nicht wir die Entscheidung treffen, was steht geschrieben. Und hier steht, wer da glaubt und getauft wird. Und schauen wir uns einmal an, was es den Apostel Paulus gekostet hat. Er hat auch keinen kleinen Preis bezahlt. Philipper 3. Im Galaterbrief findet ihr auch eine biografische Notiz, aber die ist nicht ganz so spannend wie die in Philipper 3. Also lesen wir uns die hier durch. Philipper 3, ab Vers 4, hier steht geschrieben, wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Was für eine Geschichte kann der Apostel Paulus vorweisen? Ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer ausgebildet zu den Füßen des Lehrers Gamaliels, aus dem Stamm Benjamin, und das ist alles andere als ein unbedeutender Stamm. Wer sich ein wenig mit der Bibel beschäftigt hat, der weiß, aus dem Stamm Benjamin stammt der erste König, König Saul, den Israel jemals hatte. Und Saulus stammt selbst aus diesem Stamm. Und er kann sich berufen, auch auf die jüdischen Traditionen und Gesetze, Speisevorschriften, Reinheitsgebote. Und er sagt, all das erachte ich für Dreck. Es gilt nicht mehr als das, was ich erkannt habe durch Christus Jesus, meinen Herrn. Und es darf auch nicht mehr gelten als das, was Jesus mir zeigt, als wahr und richtig und verbindlich. Ihr Lieben, alles, was ich hier sage, ich betone das ausdrücklich, ist mir sehr wichtig, meine ich in keiner Weise despektierlich oder abwertend. Ich möchte niemandem auf den Schlips treten, aber mir ist in diesen letzten 2 Wochen so klar geworden, der Heilige Geist erwartet von mir, dass ich über die Taufe predige. Denn sie ist kein unbedeutender Vorgang. Manchmal wischen wir das beiseite und sagen, naja, Taufe sei ja nicht heilsnotwendig, deswegen können wir damit machen, was wir wollen. Aber nein, nein! Nein! Ja, zugegeben, sie ist nicht heilsnotwendig. Der eine der Schächer neben unserem Herrn Jesus am Kreuz, der bereut im letzten Augenblick seines Lebens und ihm wird vergeben. Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er wurde nicht mehr getauft, ganz bestimmt nicht. Auch nicht nachträglich, nachdem er schon tot war. Und er ist trotzdem gerettet, davon gehe ich aus. Also ja, Taufe ist nicht heilsnotwendig, aber sie hat eine große symbolische Kraft. Und das kannst du nicht einfach beiseite wischen. Und deswegen hören wir mal hin. Das sind die beispiellosesten Verse, finde ich, die der Apostel Paulus selbst formuliert. Römer 6 ab Vers 1 geschrieben steht, was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Was bedeutet nun also die Taufe? Hier wird es ganz klar. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, du bist Sünder. Jeder von uns ist Sünder. An Karfreitag ist uns das, denke ich, durch Mark und Bein gegangen und ganz klar bewusst geworden, wir sind Sünder. Und diese Erkenntnis, wenn du sie hast, dann ist der nächste Schritt, ich will diesen alten, sündigen Leib, diese sündige Natur loswerden um jeden Preis. Und wie geht das? Das geht so. Du kommst zu Jesus und du gehst ins Wasser und an deinem eigenen Leib mit all deinen Sinnen, spürst du, was das heißt. Mein altes Leben, es stirbt. In dem Moment, in dem ich unter Wasser gehe, nicht nur mit ein paar Tropfen. Noch einmal, ich meine das gar nicht despektierlich. Ich will uns die große Kraft und Symbolik der Taufe nur vor Augen stellen. Du wirst untergetaucht und dein ganzes altes Leben stirbt mit Jesus. Und du spürst die Kälte des Grabes. Du spürst in dem Moment, wo du untergetaucht wirst, ganz egal ob mit geschlossenen Augen und zugehaltener Nase, du spürst, was das heißt zu sterben. Und dann auferstehst du zu einem neuen Leben. Wie herrlich ist das? Jesus Christus, er, der Herr, weckt dich auf zu neuem Leben. Und dann schreibt Paulus in 2. Korinther 5, 17, denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden und das erlebst du in der Taufe. Und du bekennst das vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich gehöre Jesus Christus. Du bekennst es selbst, ihr Lieben. Kein anderer kann das für dich tun. Du bekennst es. Und du bekennst es nicht nur vor Menschen. Du bekennst es vor Engeln und Dämonen gleichermaßen. Die wissen ab diesem Tag, dieser Mensch gehört jetzt zu Jesus. Und ich sage dir eins, aber nur nebenbei, ich will dir damit auch keine Angst machen. Ab diesem Tag werden sie dich auch nicht mehr in Ruhe lassen. Sie haben ein großes Interesse daran, dass du diese Entscheidung wieder rückgängig machst. Aber Jesus gibt dir die Kraft, dass du standhalten kannst. Und halte auch fest an ihm. Seht, der Heilige Geist hat mir ein ganz wunderbares Beispiel geschenkt. Was seht ihr hier an? Ringfinger meiner rechten Hand. Ein Ehering. Und ich trage diesen Ring mit Stolz. Seht ihr, ich habe eine ganz wunderbare Frau. Und was habe ich gemacht, um meine Frau Laura zu heiraten? Ich habe das bekannt. Ich habe das ausgesprochen. Aber nicht im Geheimen, nicht im Verborgenen, nicht in unserem Wohnzimmer oder unserer Küche oder unserem Schlafzimmer. Ich habe das ausgesprochen vor Zeugen. Und damit die Ehe überhaupt rechtlich gültig und bindend wird, muss man das auch vor Zeugen aussprechen. Mindestens vor einem Standesbeamten. Die allermeisten machen das auch noch in Verbindung mit Trauzeugen. Und auch vor Gott ist es wichtig, dass es jemand hört, ein Pastor oder einer der Ältesten. Erst so wird eine Ehe rechtlich bindend und gültig, vor dem Gesetz und vor Gott, dem Herrn. Und so ist es im Grunde mit der Taufe auch. Du bekennst das selbst. Ich binde mich, so wie ich mich mit einem Ring an meinem Finger an meine Frau gebunden habe, bis dass der Tod uns scheidet. So bindest du dich durch die Taufe an Jesus. Und es ist ein Schritt, den nur du im Gehorsam tun kannst. Und auch das dürfen wir nicht einfach beiseite wischen, denn tatsächlich, es ist ein Gehorsamsschritt. Unser Herr Jesus sagt das selbst, als er zu Johannes an den Jordan kommt und sagt, Johannes, wie kann das sein? Ich kann dich nicht taufen, ich müsste von dir getauft werden. Und was sagt Jesus? Nein, lass es zu. Denn damit erfüllen wir den Willen und die Gerechtigkeit Gottes. Und auch dieses Argument kannst du nicht einfach leichtfertig beiseite wischen. Es ist ein Gehorsamsschritt. Unser Herr Jesus war sündlos. Bei ihm hat Buße keine Rolle gespielt. Aber er tut es aus Gehorsam. Und wenn Jesus uns dieses Vorbild gibt, nun dann bitte ich uns, denke gut darüber nach, welcher dein nächster Schritt ist. Was ich oft beobachte ist, auch in Gesprächen, die ich führe, dass Menschen ihre Empfindungen und Gefühle und Emotionen über Gehorsam stellen. Und ihr Lieben, in aller Klarheit und in aller Deutlichkeit, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Und noch einmal zurück zu den intimen Beispielen, die wir ausgetauscht haben in der Gemeindeleitung. Und da heißt es, ich bin gehorsam und dann kostet es mich einen Preis. Und meine Eltern kommen nicht zu meiner Taufe, weil sie sich davon distanzieren. Und meine Freunde kommen nicht. Und manche wenden sich ab, sie können das nicht verstehen. Aber das spielt am Ende keine Rolle. Ich bin gehorsam, das ist alles, was gilt. Ich bin gehorsam. Und auch bei Jesus ist es so, unsere Gefühle, ich sage es erst einmal ein wenig drastisch, unsere Gefühle interessieren in dem Moment herzlich wenig. Also missversteht mich bitte nicht. Er sieht dein Kämpfen, er sieht dein Ringen, er sieht deine Zweifel und er nimmt all das sehr ernst. Aber am Ende gilt trotzdem, deine Gefühle dürfen nicht über Gehorsam stehen. Und wenn das für dich heißt, dass sich deine Familie von dir abwendet, dann ist das der Preis, den es dich kostet. Dass deine Kinder vielleicht nichts mehr mit dir zu tun haben wollen oder dein Ehepartner oder deine Großeltern, wer auch immer es ist, es spielt keine Rolle. Du stehst allein vor Jesus und du bist aufgefordert, eines zu sein, gehorsam. Und ich glaube, auf Gehorsam liegt immer Segen. Ich glaube es nicht nur, ich bin tief davon überzeugt, dass es so ist. Gehorsam wird von unserem Herrn Jesus Christus immer gesegnet. Und das will er auch für dich tun. Und wenn du das heute hörst, ganz egal wer du bist, ob du es jetzt schon wiederholt gehört hast oder vielleicht zum ersten Mal, was das heißt, sich taufen zu lassen, nämlich zuerst zu Jesus zu kommen, Sünde zu bekennen und dann zu sagen, ich möchte diesem Herrn folgen, dann komm gerne zu mir nach dem Gottesdienst. Wir sprechen über den nächsten Schritt in deinem Leben. Wie kann das konkret aussehen? Wie kann es weitergehen? Und dann sei ganz sicher, Jesus wird das segnen. Zu seiner Ehre und zu deinem Wohl. In seinem heiligen Namen. Amen.